Wir sind im Korinther dran. Wir werden im Korinther weitermachen und haben jetzt verschiedenste interessante Themen gehabt. Und der Paulus hat grundsätzlich ihre Situation angesprochen, wo sie drin stimmt, all ihre Herausforderungen und Wirren, die sie haben. Die ganze Thematik Unzucht, die ganze Thematik Götzenopfer-Thematik, die ganze Sache Ehe und Jungsee und was auch immer alles angeschaut mit ihnen. Und letztes Mal sind wir ja ein bisschen zum Thema Freiheit gekommen, wo ich hoffe, dass wir noch mehr und mehr reinwachsen und in dem reinwachsen, einander nicht unnötig auf die Füße stehen. Ich denke, das ist so eines von den Anliegen gewesen, die ich glaube, letztes Mal überbracht habe. Und jetzt kommt ganz ein neuer Abschnitt, das Kapitel 9. Und in Luther ist es ein Abschnitt, in Neu-Genfer ist es ein paar. Die Abschnitte sind sowieso nicht realistisch. Von dem her mal schauen, wie es weitergeht. Von dem her, das ist alles nur 3 Tage Lesehilfe eigentlich. Ich werde euch mit euch heute etwas ganz Interessantes anschauen im Zusammenhang mit wie der Paulus auf Anschuldigungen gegenüber seiner Person reagiert. Und das ist natürlich immer ganz interessant zu schauen. Ich bin absolut begeistert von diesem Kapitel 9. Absolut. Es ist auch lustig, es ist eigentlich auch eine Antwort auf eine Frage, die jemand gestellt hat am Donnerstagmorgen. Wie komme ich weiter mit dem Herrn? Wie werde ich konsequent mit dem Herrn in dem Ganzen? Und ob wir zu diesem Teil heute kommen, weiß ich nicht. Vielleicht kommen wir erst eben nächstes Mal dazu von dem her. Aber ich werde euch mit euch das einfach mal anfangen lesen und schauen, was da interessant steht von dem her. Paulus schreibt da den Korinther im Kapitel 9 folgendes. Ich kann hier lesen. Er schreibt dort: Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus als Herrn gesehen? Und seid nicht ihr das Ergebnis meiner Arbeit für den Herrn? Auch wenn andere mich nicht als Apostel anerkennen, ihr jedenfalls wisst, dass ich ein Apostel bin. Die Tatsache, dass es eure Gemeinde gibt, ist eine sichtbare Bestätigung dafür, dass der Herr mich zum Apostel berufen hat. Daher möchte ich denen, die sich als meine Richter ausspielen, Folgendes zu bedenken geben. Es hat Leute gegeben, Korinth, das kommt mehr und mehr zum Ausdruck nach dem 2. Korintherbrief, wo der Paulus weggegangen ist, nach den anderthalb Jahren und zurück war, sie haben einfach aufspielen als grosse Herren und haben sich zum Teil völlig übermässig profiliert, so klassische Profilneurose unter den Frommen, das gibt es immer wieder. Leute darauf gefunden haben, sie müssen sich jetzt darstellen und haben nachher so ein bisschen versucht, den Paulus sein ursprünglichen Apostelamt strittig zu machen, und das ist jetzt seine Antwort darauf. Eine erste. Im 2. Korinther kommen dann noch ein paar mehr. Hätten Barnabas und ich nicht das Recht, für unsere Arbeit von der Gemeinde mit Essen und Trinken versorgen zu lassen? Hätten wir nicht das Recht, eine gläubige Frau zu heiraten und sie auf unsere Reisen mitzunehmen, wie das die anderen Apostel tun und die Brüder des Herrn und auch Petrus? Bei ihnen allen ist es selbstverständlich, dass sie für ihren Lebensunterhalt nicht selbst aufkommen müssen. Sind Barnabas und ich die Einzigen, denen dieses Recht nie zugesteht? Welcher Soldat zieht immer auf eigene Kosten in den Krieg? Wer pflanzt einen Weinberg an und isst dann nicht von dessen Trauben? Wer hütet eine Herde, ohne von der Milch der Schafe zu trinken? Vielleicht hätte man mir entgegen, ich würde die Sache nur von einem menschlichen Standpunkt aus betrachten. Aber sagt das Gesetz des Mose uns im Auftrag Gottes gab, nicht genau dasselbe? Dort heißt es, binde dem Ochsen beim Dreschen nicht das Maul zu. Geht es Gott hier um die Ochsen, sagt er das nicht in erster Linie wegen uns? Ja, unsertwegen steht diese Anweisung in der Schrift. Gott zeigt damit, wer pflügt oder drischt, erwartet zu Recht, dass er für seine Arbeit einen Teil vom Ernteertrag bekommt. Nun, wir haben bei euch gesät. Wir haben Saatgut ausgestreut, das eurem geistlichen Leben zugute kommt. Wäre es dann nicht recht und billig, wenn wir gewissermaßen als unseren Anteil an der Ernte das von euch bekämen, was wir unser irdisches Leben brauchen? Wenn andere das Recht haben, sich von euren unterstützen zu lassen, hätten wir es dann nicht noch viel mehr? Doch wir haben von unserem Recht keinen Gebrauch gemacht. Und alle Schwierigkeiten, die sie für sich mit uns bringt, nehmen wir bereitwilliger in Kauf, um die Ausbreitung des Evangeliums Christus in keiner Weise zu behindern. Ihr wisst doch, die im Tempel Dienst tun, bekommen ihren Unterhalt von den Einkünften des Tempels. Und die am Altar den Opferdienst verrichten, bekommen einen Anteil an den Opfergaben. Genauso ist der Herr auch im Hinblick auf die angeordnet, das Evangelium verkünden. Sie haben das Recht, von der Verkündigung des Evangeliums zu leben. Ich habe nichts von dem, was mir zusteht, in Anspruch genommen, und ich schreibe das auch nicht in der Absicht, mich in Zukunft von euch versorgen zu lassen. Lieber würde ich sterben, als dass ich meinen Ruhm von jemandem zunichte machen lasse. Mein Ruhm besteht ja nicht darin, dass ich Evangelium verkündige. Das ist schließlich meine Verpflichtung, der ich nicht ausweichen kann. Wehe mir, wenn ich es nicht tue. Hätte ich diese Aufgabe aus eigenem Antrieb übernommen, könnte ich einen Lohn dafür erwarten. Ich habe sie aber nicht gewählt, sie ist mir übertragen worden. Gott hat mir die Aufgabe anvertraut, seine Botschaft zu verkünden. Heißt es dann, dass ich überhaupt keinen Lohn bekomme? Wo doch, mein Lohn besteht genau darin, dass ich das Evangelium unentgeltlich verkünde und keinerlei Gebrauch von dem Recht mache, dass ich als Verkündiger diese Botschaft habe. Das ist also der erste Abschnitt, so der Abschnitt oder Paulus. Ja. Der Korinther, aufgrund von ihrer interessanten Einstellung gegenüber neuen Leitern, die hingen nachgekommen sind, irgendwie so der Paulus so ein bisschen als, ja, nicht mehr ganz so entscheidend oder nicht mehr ganz so zentral ihrer Geschichte anschauen. Und ich finde es interessant, wie er anfängt. Er fragt grundsätzlich mal, hört mal, bin ich eigentlich nicht frei? Dann haben sie von dem gehabt, ich habe vorher sie mal frei gehabt, er ist frei. Er ist überhaupt nicht verpflichtet zu irgendetwas. Oder? Dann sagt er, bin ich nicht Apostel, und er legt dann ganz klar klar und sagt, hört, es ist ganz klar. Wenn ich nicht wäre, gäbe es euch nicht. Wenn ich nicht da gewesen wäre, gäbe es die Gemeinde Korinth nicht, also bin ich ganz klar der Apostel. Und das kann einer erzählen, was er will. Ich habe die Gemeinde gegründet und niemand anders. Und das müssen wir nicht diskutieren, das wisst ihr ganz genau. Also, denke ich, wäre es vielleicht gut, nachher zu überlegen, ob die Stellung nicht gleich die richtige wäre. Oder? Und nachher fährt darauf ausführen, weil sie scheinbar irgendwelche komische Anklagen gegen sie hat, wir dürfen auch so heiraten. He? Er will zwar nicht, wir wissen das. Er will nicht, weil er weiss, was er für ein Ziel hat. Er will nicht heiraten. Er ganz klar nicht. Wir dürfen heiraten, wir dürfen Frauen, wir dürfen auch ohne Schwierigkeiten von euch Lohn empfangen. Ohne Probleme. Und tut dann das ausführen und gibt dann verschiedenste Beispiele. Und ich finde das etwas Interessantes. Und die schon länger bei uns sind, wissen das. Für mich ist das einer von diesen Abschnitten, wo darlegt, warum dass wir Leute anstellen in der Church. Warum dass wir das machen. Es ist ganz klar so, dass der Herr in der Bibel nicht nur hier sagt, wer am Evangelium arbeitet, der soll vom Evangelium genährt werden. Vers 14 ist nachher von dem her, oder? Als einer der Versen hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkünden, sich vom Evangelium nähren sollen. Ist das etwas Neues? Nein, das ist überhaupt nichts Neues. Das ist etwas Uraltes. Und zwar, wenn wir die Tempoordnung anschauen von den Leviten. Die Leviten waren Priester. Die haben Tempo gedient. Wie haben sich die ernährt? Die haben den Zehnten bekommen von den Leuten, von den anderen Stämmen. Und das heisst, die haben ganz klar Lohn gehabt für das, was sie gemacht haben. Oder? Und von dem her ist das etwas, wo der Herr schon immer so gehabt hat. Und auch in Zukunft eigentlich so etwas handhaben. Also interessant, ich komme ja aus einem interessanten Hintergrund. Und dort ist natürlich das Ehrenamtliche immer sehr gross geschrieben gewesen. Und wenn man etwas verlangt hat, ist man immer wahnsinnig genau angeschaut, wie viel das man verlangt. Oder? Aber hallo. Zwischen habe ich da sehr, sehr einen anderen Blickwinkel zu dieser Thematik. Oder? Es ist ganz klar, wer für die Church arbeitet, darf für die Church auch etwas überkommen. Wer für die Gemeinde arbeitet, für die Leute arbeitet, darf auch gerne etwas überkommen. Man muss nicht. Das ist wichtig. Es ist interessant. Und der Paulus führt das dann ausführlich aus. Und ich finde das ganz interessant, wie er das macht von dem her. Oder? In Luther ist es noch etwas konzentriert, im Vers 15 nachher, warum er das macht. Er sagt, ich habe aber von all dem keinen Gebrauch gemacht. Ich schreibe auch nicht deshalb davon, damit es nun mit mir so gehalten werden sollte. Lieber würde ich sterben. Nein, mein Ruhm soll niemand zunichte machen. Ja, hallo, was ist jetzt der Hintergrund von dem? Es ist interessant, der Daniel hat das auch mal ganz gut gesagt. Aller Ruhm und Lohn, den ich auf Erden habe, habe ich für den Himmel verspielt. Für meinen geistlichen Dienst. Und das ist ein Stück so, klar gibt es immer noch einen Lohn im Himmel. Trotzdem ist es so, dass der Herr garantiert wird mit Löhnen dann einmal. Und zwar grosszügig. Gemäss dem, was wir gemacht haben, völlig überraschend eigentlich. Es macht überhaupt keinen Sinn. Wir sind primär in ihrer Schuld. Oder? Und nicht überhaupt nicht irgendwie gerechtfertigt, irgendwo in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Lohn dürfen ins Pfau gleich. Haben wir es im Korinther schon gesehen, je nachdem, wie wir darauf bauen, auf das, was der Herr uns gibt, wird er uns Lohn geben. werden wir Lohnempfang gemäss dem, was wir gemacht haben. Und das ist, wenn man sagt, hey, hallo, ich würde jetzt auch weiterhin von euch kein Geld verlangen. Wobei es natürlich etwas ganz Wichtiges, dass ihr wisst, wie das funktioniert mit Paulus. Es war nicht so gewesen, dass er einfach immer nur selber geschafft hat und 100% geschafft hat und nachher nie etwas bekommen hat in der Form von Unterstützung. Er hat so seine Unterstützer gehabt. Es ist ein ganz interessanter Abschnitt und das ist unlustig. Das war tatsächlich im Zusammenhang mit Korinth selber gewesen. Apostelgeschichte 18 ist die Situation, wo er Korinth anfängt, in dem Sinne, auf dieser zweiten Missionsreise von dem her. Oder? Und dort ist es nachher so, dann nach Philipp Paulus an Themen kam nach Korinth und fand einen Juden mit Namen Aquila aus Pontus gebürtig. Der war mit seiner Frau Priscilla gebürtig aus Italien gekommen, weil Kaiser Claudius allen Juden geboten hatte, Rom zu verlassen. Zu dem ging Paulus. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete mit ihnen. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Und er lehrte in der Synagoge an allen Sabbaten und überzeugte Juden und Griechen. Er hat dann nur am Samstag teachet einfach. Als aber Silas und Timotheus aus Mazedonien kamen, richtete sich Paulus ganz auf die Verkündigung des Wortes und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Ah, dort ist etwas passiert. Seine Unterstützer sind gekommen und von dann an hat er nur noch einen geistlichen Dienst dienen und nicht mehr Arbeitsdienst in dem Sinn. Das heisst, er hat schon seine Unterstützer gehabt, aber er hat sich nachher nicht von den Korinthern, die er dann gemeint hat, zahlen lassen, sodass er als Apostel durch war von dem her. Und ist etwas, was er nicht wollte, weil er einfach wollte, dass sein Lohn dort von dem her nicht geraubt wird, von dem, was er macht. Und zwar, weil er weiss um die geistliche Dimension. Ich denke einfach, mir ist es interessant, wie er da einfach diesen Leuten die Situation darlegt, warum dass er sich jetzt mal ein bisschen verteidigt. Mal schön brav und friedlich, im 2. Korintherbrief macht es dann noch ein bisschen deutlicher. Da wird er noch ein bisschen klarer in seiner Aussage, warum man sie vorsichtig sein mit irgendwelchen Leuten irgendwelchen Platz geben. Und das ist, denke ich, etwas Wichtiges. Wem geben wir einen Platz? Oder? Und Korinther haben anderen neuen Leuten einfach einen Platz gegeben und diesen Platz haben sie sich einfach genommen, haben sich nicht verdient. Der Paulus hat sich seinen Platz ganz klar verdient. Der ist der, der die Gemeinde gegründet hat. Und von dem her ist er der, der entsprechend auch gehört hat, sollen werden. Auch von den Korinther, ganz klar, das ist einfach so. Oder? Und er sagt nachher, wisst ihr, ich will von euch nichts bekommen, auch wenn ich absolut dürfte, weil es ist ganz klar so, dass der Herr das entsprechend in seinem Wort sagt, von dem her. Es ist völlig ironisch, wenn jemand bezahlt wird für seinen geistlichen Dienst in der Church. Es ist völlig ironisch. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass man das ehrenamtlich machen muss. Oder? Der Paulus ist aber einer, der natürlich in seiner Art und Weise einfach ein krasser Typ war, wir kennen ihn. Er war einer von denen, wie er gesagt hat, also ich warte nicht, ich will nicht meine Zeit vergüten mit Frau und Kind und darum und dran, ich will meine Zeit können investieren ins Reich Gottes. Ich sage, es ist sehr plakativ. Oder? Er sagt ja, also, wenn der Kind hat oder wenn der Frau hat, seid ihr dort ein Herzens. Oder? Wenn ich das ja angeschaut habe von dem her, er sagt nicht, dass es falsch ist, aber er sagt einfach für sich, ich weiss, ich mache einfach 100% Reich Gottes, 100% Evangelium und ich gehe predigen. Oder? Und jetzt, ich merke, ich werde gleich wirklich den zweiten Abschnitt noch anschauen, weil das andere ist glücklicherweise etwas, was uns ein bisschen fern ist. Ich glaube, es macht gar nichts so, sind wir froh, ist es so, dass wir nicht Stress haben in unserer Church mit solchen Situationen. Das Einzige, was ich interessant finde, einfach nur so zum Hintergrund, warum das Leute Zeit geben, unter anderem, dass die an uns allen arbeiten, ich und viele andere, wirklich auch etwas dafür bekommen. Das ist das, was wir auch immer handhaben. Und ich kann das nur zwischenzeitlich sagen, wir wollen nicht klagen momentan. Es ist jetzt einfach so, es kommt jetzt für mich ein Abschnitt, den ich ganz, ganz interessant finde, wo wir extrem von dem Mann lernen können, wie wir weiterkommen. Wenn wir vorwärts kommen im Reich Gottes, wenn wir wachsen im Reich Gottes, dann ist das ein Abschnitt, wo wir uns immer wieder mit dem richtigen Hintergrund vor Augen führen sollen. Und ich will einfach kurz zusammenfassen, bewusst, die könnt ihr auch gerne lesen, weil ich gerne über gewisse Punkte hervorheben möchte. Er sagt, hört, das ist wieder ich. Obwohl ich frei bin von jedermann, ist wieder das Gleiche. Ich bin frei gegenüber jedermann. Ich bin frei gegenüber jedermann. Das ist interessant, sagt er wieder. Ich bin überhaupt nicht gegenüber irgendjemandem irgendwie verpflichtet. kein einziger Mensch. Aber er verpflichtet sich am Herr, das haben wir gemerkt, oder? Und er will dem Herr sein Lohn und irgendetwas anderes von dem her, oder? Doch obwohl ich frei bin, habe ich mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Und das ist seine Herzenshaltung. Und ich glaube, wir fragen uns immer wieder, wie komme ich weiter im Reich Gottes, wie komme ich selber weiter. Wir sehen jetzt hier, einerseits das Motiv und das Ziel und andererseits im zweiten Abschnitt eine Art und Weise, wie das geht. Der Paulus beschreibt das hier ganz gut und ganz ausführlich von dem her. Oder? Und er fängt dann an, sagt, hört, ich bin der Juden ein Jude geworden, der Griechen ein Griech, der Heiden ein Heid, der Schwachen ein Schwachen. Denen unter dem Gesetz, einen unter dem Gesetz, obwohl ich nicht unter dem Gesetz bin. Denen, die kein Gesetz haben, als hätte ich auch keins, obwohl ich das Gesetz Christi habe. Das ist die Herrschaft. Jesus Christus ist ja über allem bei ihm, von dem her. Oder? Und er sagt dann, ich bin allen, alles wurde um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben, oder damit ich wenigstens ein paar wenige zum Herrn kann führen kann. Das ist seine Motivation im Ganzen. Nachher, oder? Und nachher Vers 24 bis 27 ist Betriebsanleitung für wie wir, wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, konsequenter können werden. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn empfangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit dem Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbstverwerflich rede. Vier, fünf Verse, und man sagt, hört, wenn ihr weiterkommen wollt, dann habt ihr ein Ziel vor Augen. Habt ein Ziel vor Augen, was ihr mit eurem Leben machen wollt. Was ihr mit eurem Leben erreichen wollt. Und zwar nicht ein irdisches, sondern ein geistliches. Und er hat sein Ziel vorher formuliert, hört, ich will einfach, dass ich möglichst viel noch gewinnen kann von dem her. Oder? Dass ich möglichst viel zum Herrn führen kann, von dem her, damit ich möglichst viele gewinne. Sein Ziel ist, das Reich Gottes zu predigen, damit möglichst viele Menschen zum Glauben kommen. Das ist sein Ziel. Das ist das, was er sich als Ziel für sein Leben gefasst hat. Und eigentlich, wenn ich das Wort Gottes ein bisschen genauer anschaue, wäre eigentlich das, was der Herr für alle will. Und zwar, dass wir in dieser Aufgabe, die er uns gibt, nicht alle als Apostel Paulus, he? Das ist nicht die Idee. In dieser Aufgabe, die er uns gibt, dass wir in aller Konsequenz versuchen, dem Herrn nachzufolgen, damit wir möglichst viel durch unser Leben anstecken können. Das ist das, was er will. Und darum gilt das, was er hier als Disziplin für sich schreibt, für alle anderen genau gleich. Das ist mir wichtig. Es ist nicht so, dass ich bin kein Evangelist, ich bin kein Apostel, ich bin kein Leiter, ich bin kein Lehrer. Geht mir nichts an. Nein, es geht alle genau gleich viel an. Die Art und Weise, wie der Paulus hier das beschreibt, ist das, was wir in unserem Leben einen Unterschied machen können. Und das ist immer das Thema, das immer wieder kommt. Wie machen wir einen Unterschied? Der entscheidende Punkt ist der, dass wir genau das anschauen hier und er selber daran anfangen zu. Und er sagt nachher hier, wisst ihr, wir laufen alle ein Rennen. Irgendwie. Und wenn wir eine Rennbahn anschauen, dann laufen viele, aber nur einer gewinnt. Laufen so, als würdet ihr auch gewinnen. Das heisst, gebt Gas. Gebt Gas. Tut nicht einfach so ein bisschen herpläuscheln. Übrigens, das dürft ihr auch. Das ist keine Verpflichtung. Wir dürfen auch ein bisschen pläuscheln. Das ist keine Sache. Es geht nicht um das. Es geht nur darum, wenn wir plötzlich in uns irgendetwas haben und sagen, ich will ein bisschen mehr vom Herrn. Da! Es fängt bei uns selber an. Es kommt immer wieder das Gleiche. Die Lösung des Problems ist meistens sehr stark mit uns selber verknüpft. Und da heisst es, wenn ich mehr vom Herrn will, hat es damit zu tun, ob ich selber wirklich Schritte mache von dem her. Und er sagt, also ich schaue, dass ich allen entsprechend gemäss ihrer Situation auf Augenhöhe begegne. Ich will allen Menschen auf Augenhöhe begegnen. Nicht überheblich, nicht unterwürfig auf die falsche Art und Weise, aber auf Augenhöhe. Ein Jod als Jod, ein Griech als Griech, am Schwachen als Schwachen. Dass wir aber Rücksicht nehmen, weil unsere Erkenntnis schon gewachsen ist, auf das, was wir wissen gegenüber einem anderen, was vielleicht noch nicht erkannt hat. Dass wir das wirklich lernen. Und er macht es wirklich. Und das hat er aber gelernt. Das war nicht einfach so da gewesen bei ihm. Der Paulus ist lange in der Schule. Wir wissen, er hat anders angefangen. Er ist nicht auf Augenhöhe gekommen, sondern oben runter. Er hat alle die Wand geschnurrt, wortwörtlich. Und der Leute ist dann verleidet. Und von dem her hat er es müssen lernen. Seine Heilgeschichte auf Tarsus. Und nachher ist er zurückgekommen. Und jetzt begegnet er Leute auf Augenhöhe. Weil er sich selber wirklich zum Ziel setzt, möglichst viele für das Reich Gottes zu gewinnen. Und sagt, wenn ich das mache, dann habe ich wirklich, das ist wichtig, habe ich ein Ziel vor Augen. Ich habe ein Ziel vor Augen und ich laufe auf das Ziel zu. Ich will wirklich das Ziel erreichen. Ich will den Siegespreis erlangen. Ich will nicht einfach laufen als einer unter vielen. Und das ist mir so wichtig. Wir haben all unser eigenes Leben und all unser eigenes Ziel. Und ich habe das Gefühl, wir könnten alle ganzen Haufen Ziele erreichen, wenn wir dem Herr Platz geben würden, um die Ziele uns vor Augen zu wollen und sich auf die zu konzentrieren. Und dann entsprechend hier, wie er hier schreibt, entsprechend diszipliniert dahinter zu gehen von dem her. Oder? Und er sagt dann, hört, und ich weiss nicht, wie es für euch geht. Ich weiss, gewisse sind frustriert gewesen nach dem 4-4, jede Wette. Haha. Ganz klar. Aber dort haben Leute gekämpft und wollten gewinnen und haben nicht gewonnen. Wenn sie gewinnen, dann feiern wir und machen Party, ich weiss nicht was alles. Und die kämpfen, die Leute, die setzen sich ein. Ich sage euch, in 3 Jahren lebt niemand mehr von diesen Spielen. Es ist so etwas von vergänglich. Oh, der Kürzer vielleicht, wenn es darauf ankommt. Ja, ja. Wert hat es trotzdem nicht mehr, aber es ist schon gut. Für mich ist es beeindruckend, mit was für einer Disziplin die Leute zum Teil ihre Ziele verfolgen. Mit was für einer Konsequenz, oder? Der Feder war total frustriert, weil er total abgekackt hat in seinem Spiel. Oder? Er hat gesagt, jetzt muss ich dran, ich muss wirklich trainieren und jetzt muss ich wirklich wieder Zielfolgen fassen. Und, oder? Das ist das Gleiche wie dieser Mann hier. Einen grossen Unterschied hat es. Ein Fehler sind Millionen, die nutzen im Weg nichts mehr. All die Menschen, die Paulus gewonnen haben, haben das Reich Gottes verändert. Ah, das ist etwa so etwas. He? Und das, was er sagt, hört, kämpft nicht für etwas Unvergängliches, sondern kämpft für etwas Unvergängliches, nicht für etwas Vergängliches, Entschuldigung. Und sie hören. Und ich finde es so gut formuliert hier, in der neuen Genfer Übersetzung, wenn er schreibt, Vers 26, für mich gibt es daher nur eins, ich laufe wie ein Läufer, der das Ziel nicht aus den Augen verliert. Und kämpfe wie ein Boxer, dessen Schläge nicht ins Leere gehen. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst. Als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge. Oder? Es ist lustig, jemand immer gesagt, wenn er mit mir spielt, du bist der grösste Gegner. Ich führe ab und zu einen Kampf gegen mich selber. Ich führe viel Kampf gegen mich selber. Wie folge ich das ein bisschen? Das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber das ist das. Wenn wir mit dem Herrn mehr erleben wollen, dann müssen wir mehr trainieren. Geistlich trainieren. Das heisst, es ist lustig, uralt, liest deine Bibel ein Bett jeden Tag. He? Es ist nicht falsch. Es ist das, was uns trainiert. Es geht darum, dass wir das Wort Gottes lesen und verstehen und verinnerlichen. Und wenn es darauf ankommt, es können anwenden. Nicht, dass wir es wissen. Erkenntnis bläht auch. Vergessen, das ist gerade vorhin gekommen, im letzten Kapitel. He? Es geht nicht ums Wissen. Es geht nie ums Wissen und es geht nie ums Richtigmachen. Im Reich Gottes geht es nicht ums Wissen und nicht ums Richtigmachen. Das ist ganz, ganz wichtig. Oder? Aber integer müssen wir sein. Ich will nicht anderen predigen und selber als einer da stehen, der sich nicht daran hält. Das will ich nicht. Das heisst, wenn ich euch sage, leset mehr und betet mehr, dann sage ich das zuerst mal mehr. Das Spannende ist, je mehr dass ich lese und je mehr dass ich bete, desto mehr sehe ich. Desto mehr sehe ich, desto mehr verändert es mich. Auf eine ganz gute Art und Weise. Und wird viel, viel angenehmer für die Menschen. Ja. Und das Interessante ist das, das tut mir wichtig, das Ziel ist ja wirklich, und das merke ich auch im Unterschied, ich arbeite ja noch, das wisst ihr alle, wenn ich dort arbeite, dann arbeite ich halt, ich mache es erfolgreich, das ist ja schön, Und gleich bin ich aber froh, wenn es Donnerstagabend ist, ich gehe gerne, merke ich, aber ich merke aber das, was ich hier mache, das, was ich mit euch mache, das ist so viel mehr wert. Das ist so viel besser. Das ist so viel weitreichender. Und ich mache nicht schädliches Zeug, sondern ich mache mehr, dass die Leute überleben. Das ist wichtig. Nein, ich sage euch jetzt etwas ganz Interessantes von einem Beispiel. Wir haben ein Medium machen, das für etwas ganz, ganz, ganz Spezifisches ist. Ich glaube, das hat er schon mal erzählt. Nicht? Gut, bin ich froh. Das gibt eine sogenannte, und das ist lustig, ich habe das gerade auf dem Jemalt gelesen, Molybdän. Molybdän ist ein ganz spezielles, seltenes Metall. Ist ein entscheidendes Spurenelement für uns. Und jedes Spurenelement hat so einen speziellen Kofaktor, ein sogenanntes Enzym, das entscheidend ist dafür, dass das funktioniert. Und es gibt einen sogenannten Molybdän-Kofaktor-Defizienz, das heißt, du hast den nicht. Und das ist zu 100% tödlich. Und das hast du von Anfang an nicht und das Kind stirbt einfach unter der Hand weg und du weißt nicht warum. Und wir haben ein Medi, das wir momentan entwickeln, wo man momentan fermentativ auf ein, zwei Kinder kann verabreichen kann, weil man es nicht zuerst, weil man es nicht nur gemerkt hat. Und das Kind ist jetzt vierjährig. Nur wegen dem Medi. Wenn es das nicht gäbe, wäre es einfach jetzt schon tot. So zum Thema, es ist lebenderhaltend, was ich mache. Es ist nicht irgendetwas, oder? Es ist wichtig. Und gleich ist es nichts im Vergleich zu dem, was ich hier mache. Es gefällt mir viel besser. Es ist viel mehr wert. Und ich merke, ich verstehe den Paulus, wenn er so Zeug fängt, fast schreiben. Ich bin noch weit weg von dem Paulus. Keine Frage. Und gleich merke ich, das ist es. Und wenn ich mehr will vom Reich Gottes, dann Mark, dann gehst du zack und redest mit mir und hörst mir zu und liest mein Wort und überlegst dir, was den anderen Menschen gut tut. Und das ist das Ziel. Es geht darum, dass wir anderen Menschen gut tun. Und das ist das Ziel. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich sage es jetzt ganz bösartig hier, zum Unterschied zu meinen, es geht darum, das Gesetz zu erfüllen. Oder es richtig zu machen. Leute, es geht nicht darum, es richtig zu machen. Das Reich Gottes redet nie davon, mach es richtig. Das Reich Gottes sagt, gang in die Welt und mach es jünger. Nicht mach es richtig, sondern mach es jünger und lehre zu halten. Oder? Der Punkt ist der, wenn wir anderen gegenüber gut zu tun, dann versuchen wir es recht zu machen. Das ist schon in Ordnung. Aber es ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass wir es richtig machen. Das Ziel ist, dass wir anderen Menschen gut tun. Und das geht nur, indem wir wirklich daran arbeiten. Und es ist noch lustig, wir müssen einfach Sinn kommen, für die ganze Weg abschließen. Der Paulus schreibt Römer folgendes: Christus ist des Gesetzes Ende. Ah, interessant, hä? Warum? Weil er es erfüllt hat. Weil wir es nicht können. Punkt. Also geht es nicht darum, und ich sage es absichtlich, weil es hätte hier mit Disziplin und Arbeiten und dahinter geht es tun, oder? Es geht nicht darum, dass wir es richtig machen und dass wir es wissen, dass wir viel machen. Es geht darum, dass wir es machen, damit wir Menschen werden, die anderen noch besser tun können, als wir es vorher können. Damit wir möglichst viel für das Reich Gottes gewinnen. Und das ist ein Paulus sein Ziel. Und er beschreibt ihn, das macht in dem, dass ich gegenüber der Noemi beispielsweise ein bisschen freundlicher reden als gegenüber jemand anderem. Weil sich das so gehört bei ihr. Mit anderen Leuten muss man deutlicher reden. Und wenn ich dort fein rede, dann kommt es nicht an. Also, wir tun den Leuten auf Augenhöhe begegnen. Es fängt mit dem an. Wie gehen wir miteinander um? Und wenn wir das wollen, können, dann müssen wir es lernen. Das lernen wir nur vom Herrn. Gehen wir in die Schuhe zu nehmen, dann sagt er, los. Das und das und das und das. Oder? Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Glück, Freude, Sanftmut und so weiter. Oder? Ja, wir haben über die Frucht vom Geist geredet. Oder? Das ist es. Oder? Und das brauchen wir alles. Oder? Und die kommt auch nur mit üben. Darum ist lustig, darum sagt er dann immer, leset euch die Bibel. Nicht, weil er will, dass wir das Wort Gottes auswendig können. Sondern weil er weiss, wenn wir das Wort Gottes lesen, verändert das unser Herz. Und um das geht. Und das ist eine Anleitung, wenn jemand fragt, wie komme ich weiter mit dem Herrn? Da, der Paulus zeigt dir, wie es geht. Habe ein Ziel vor Augen und schaff Vollgas drauf her. Und es wird dir gelingen. Solange du mit dem Herrn schaffst, gelingt es dir. Jede Wette. Und ich wünsche mir das für uns, dass wir das Ziel mehr und mehr vor Augen haben. Ihr kennt mich, ich komme immer mit dem Gleichen. es ist immer das Gleiche, I'm sorry. Es ist einfach so, so was Gottes sagt. Es geht darum, dass wir anderen Menschen gut tun. Auf irgendeine Art und Weise. Also machen wir es doch. Und wenn wir es noch nicht können, dann lernen wir es. Und gehen in die Schule zum Herr, gehen zu unseren Leiter, gehen die fragen, du, los, wie geht das, was soll ich machen? Und dann erzählt er mir vielleicht etwas oder sie. Also, du weißt es nicht, du musst jemanden fragen. Oder vielleicht mal nachher, im Wort Gottes. Ha, immer ein guter Rat. Dass wir lernen, anderen Menschen gut zu tun. Und ich glaube, ihr merkt es auch, dass sie es gut tut. Wirklich gut tut. Und darum hören wir nicht auf damit, sondern geben noch mehr Gas. Amen.